Herzlich willkommen bei Lora München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie Lora München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle of food? Come on, you welcome to Journal Mood. Have you ever heard about the FIRN action? It's based on a network connection. It's right, does include lemon seeds. With to go fulfill basic needs. Menschenrechte kennen keine Grenzen. Eine Sendung der FIRN-Gruppe München. Have you ever had a bottle wrap of food? Come on, you welcome to Journal Mood. Have you ever had about the FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include lemon seeds. With to go fulfill basic needs. Unter dem Motto Frieden säen, Krieg beenden, Hunger, Biodiversität und Klimakrise solidarisch beenden, appellierten am 12. April verschiedene bäuerliche, entwicklungspolitische und Menschenrechtsorganisationen an Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, sich für konkrete und global koordinierte Maßnahmen zur Ernährungssicherung einzusetzen. Vor einem großen Friedenssymbol aus jungen Getreidepflanzen, flankiert von zwei Traktoren, warnten VertreterInnen von FIRN, der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Brot für die Welt, Christliche Initiative Romero, Incota, Miserior und Oxfam vor einer Instrumentalisierung der sich verschärfenden weltweiten Hungerkrise durch die Interessen der Agrarindustrie.
Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf den Getreide-, Ölsaat- und Düngemarkt werden besonders jene Länder treffen, die in den vergangenen Jahrzehnten in eine zunehmende Abhängigkeit von Getreideimporten und chemischen Düngern und Pestiziden gedrängt worden sind. Kunstdünger, zum Großteil aus Russland exportiert oder in Europa mit russischem Gas hergestellt, werden vor dem Hintergrund des Krieges knapp und teuer. Zahlreiche Länder und Regionen wie Indonesien, Jemen, Libanon oder Nordafrika sind massiv abhängig vom Weizen aus der Ukraine. Einmal mehr zeigt sich, ausgelöst durch eine akute Krise, die Fragilität des globalen Ernährungssystems. Die Bedeutung von Ernährungssouveränität und lokalen Produktionssystemen, seit langem von UN-Organisationen, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie von Nichtregierungsorganisationen gefordert, wird erneut überdeutlich.
Dass alleine der Russland-Ukraine-Konflikt für steigende Lebensmittelpreise und Knappheit verantwortlich ist, entspricht sowieso nicht der Realität. Bereits vor Kriegsbeginn stiegen viele Lebensmittelpreise und die Zahl der hungernden und unterernährten Menschen hat weltweit stark zugenommen, hauptsächlich aufgrund anderer Kriege und Konflikte.
In der heutigen Sendung möchten wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder anhand zahlreicher Beispiele aufzeigen, dass der Zugang zu Nahrung, der ein grundlegendes Menschenrecht darstellt, häufig durch internationale Verflechtungen, also Handelsbeziehungen, Finanztransaktionen und globale Investitionstätigkeiten und daraus resultierende Abhängigkeiten verwehrt wird. Der häufig zitierte Satz »Menschenrechte kennen keine Grenzen«, gleichzeitig das Schwerpunktthema von FIRN für die nächsten 2 Jahre, ist also vor allem so zu verstehen, dass wirtschaftliche und politische Aktivitäten fast immer auch menschenrechtliche Auswirkungen außerhalb der eigenen Landesgrenzen haben. Ganz besonders gilt dies im Zusammenhang mit dem Recht auf Nahrung.
Ein neuer Bericht von FIRN International fordert Regierungen und die UNO auf, die strukturellen Ursachen anzugehen, die Hunger, Unterernährung und Krieg schüren. Der Bericht stützt sich auf Interviews mit kleinen Lebensmittelproduzenten und Aktivistinnen in Ländern, die von mehreren Krisen betroffen sind, darunter auch die Ukraine, der Jemen und Ägypten.
FIRN-Generalsekretärin Sophia Monsalve sagt, die Steigerung der industriellen Nahrungsmittelproduktion und die Aufrechterhaltung einer übermäßigen Abhängigkeit vom Welthandel werden diese Nahrungsmittelkrise nicht lösen. Leider war das bisher die zentrale internationale Reaktion. Es ist an der Zeit, dass das Komitee der Vereinten Nationen für Welternährungssicherheit, CFS, eine globale politische Reaktion unter Verwendung eines Menschenrechtsansatzes koordiniert, um den Kurs zu ändern.
Attila Soxborus von der Bauernvereinigung Eco Ruralis in Rumänien beklagt, auch ukrainische Kleinbauern werden seit Jahren ignoriert und erhalten keinerlei Unterstützung von der Regierung. Er fügt hinzu, dass trotz russischer Bombenangriffe auf die landwirtschaftliche Infrastruktur Kleinbauern sich als widerstandsfähiger erwiesen als exportorientierte Großbetriebe. Jetzt, wo es so viele Binnenvertriebene gäbe, sei erkennbar, wie wichtig sie für die Ernährung der Ukrainer sind.
Kleinbauernvereinigungen des globalen Südens fordern daher beispielsweise umgehende Maßnahmen, um eine Unabhängigkeit von importierten anorganischen Düngern zu erreichen. Zudem müssten sie wieder vermehrt lokale Pflanzen anbauen, die nicht viel Dünger benötigen, etwa Hirse, Perlmais, Erdnüsse, Süßkartoffeln und Maniok. Hunger, Krieg, Biodiversitäts- und Klimakrise dürfen nun nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es ist zunächst auch wichtig, Tierbestände und die Abhängigkeit von Futtermittelimporten zu reduzieren. Die Beimischung von Agrarkraftstoffen, die aus Ölpflanzen und Getreide erzeugt werden, ist umgehend zu beenden.
Auf dem Treffen der G7 EntwicklungsministerInnen in Berlin wurde eine sogenannte globale Allianz für Ernährungssicherung ins Leben gerufen. Fion kritisiert, dass auch hier wieder auf ein veraltetes Agrarmodell gesetzt wird, welches die notwendige Transformation unserer Ernährungssysteme ausbremst, anstatt sie voranzubringen. Roman Herre, Agrarreferent von FIA in Deutschland, stellt fest, die aktuelle Krise ist vornehmlich eine Krise der Abhängigkeiten. Abhängigkeiten von Energieimporten, Nahrungsmittelimporten oder auch dem Import von Kunstdüngern. Die Initiative von G7 und Weltbank setzt auf genau diese Abhängigkeiten, anstatt sie zu verringern. Die Weltbank hat im Zuge der Allianz angekündigt, insbesondere Mittel für mehr Energie und Kunstdünger bereitzustellen.
Philipp Miemkes, Geschäftsführer von FIAN Deutschland, ergänzt: Dieser Ansatz führt geradewegs in die nächste Verschärfung der chronischen Ernährungskrise. Eine echte Transformation kann nur gelingen, wenn die anfälligen und ökologisch verheerenden Abhängigkeiten verringert werden.
Landraub, der Einsatz von gesundheitsschädlichen Pestiziden, Saatgutmonopole und Nahrungsmittelspekulation. Häufig ist die Agrar- und Ernährungsindustrie selbst an der Verletzung des Rechts auf Nahrung beteiligt. In Brasilien ist beispielsweise geplant, vor dem Hintergrund des Importstopps von Kunstdünger aus Russland, dass indigene Gebiete am Amazonas als Abbaufläche des für die Sojaproduktion benötigten Phosphats herhalten sollen.
Und etwa ein Viertel aller Hungernden weltweit sind Landarbeiterinnen. Sie sind gezwungen, in prekären Arbeitsverhältnissen für niedrige Löhne zu arbeiten. Viele in der industriellen Plantagenwirtschaft, auch in Europa.
Trotz aller Mängel kann es als Fortschritt gewertet werden, dass wir in den Wohlstandsregionen allmählich beginnen, darüber nachzudenken, auf welche Weise und unter welchen Bedingungen unsere importierten Produkte hergestellt werden. Dies findet auch schrittweise Niederschlag in politischen und juristischen Maßnahmen. Der Begriff des Lieferkettengesetzes ist für viele kein Fremdwort mehr. Im Folgenden soll davon die Rede sein, als einem wichtigen Baustein in Richtung eines globalen Menschenrechtsschutzes.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema Menschenrechte kennen keine Grenzen.
9 Jahre Rainer Platzer, breites Bündnis der Zivilgesellschaft, fordert europaweites Lieferkettengesetz. Die Initiative Lieferkettengesetz ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus mehr als 130 Organisationen, forderte anlässlich des 9. Jahrestages der Rana-Plaza-Katastrophe ein starkes Gesetz auf EU-Ebene. Bei dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch starben am 24.04.2013 mehr als 1000 Menschen. Der am 23. Februar 2022 von der EU-Kommission veröffentlichte Vorschlag für eine nachhaltige unternehmerische Sorgfaltspflicht, kurz für ein EU-Lieferkettengesetz, könnte ein Meilenstein sein auf dem Weg zu einer Wirtschaft, bei der Mensch und Umwelt im Mittelpunkt stehen. Ziel der Kommission ist es, den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt in Wertschöpfungsketten von europäischen Unternehmen zu verbessern. In Deutschland tritt 2023 das schwächere Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft. Einige weitere europäische Länder, wie zum Beispiel Frankreich, Belgien oder England, haben ebenfalls einige Regelungen verabschiedet, die in eine ähnliche Richtung weisen. Ein EU-Lieferkettengesetz könnte nun jenseits des nationalen Flickenteppichs den Menschenrechtsschutz in Handelsbeziehungen auf ein breiteres Fundament stellen. Die Initiative Lieferkettengesetz begrüßt vor allem, dass die EU-Kommission durch eine zivilrechtliche Haftungsregel die Erfolgsaussichten für Entschädigungsklagen von Betroffenen vor Gerichten in EU-Mitgliedstaaten verbessern will.
Dennoch enthält der Vorschlag deutliche Schwachstellen und Schlupflöcher. So ist beispielsweise die unternehmerische Sorgfaltspflicht auf etablierte, das heißt dauerhafte Geschäftsbeziehungen begrenzt. Ein Großteil der Lieferketten bleibt somit unabgedeckt, da viele Lieferbeziehungen vorübergehender Natur sind. Unter dem Motto Yes EU Can startet das Bündnis daher eine neue Kampagne. In einer gemeinsamen Petition rufen die Verbände Bundeskanzler Olaf Scholz auf, sich für ein wirksames EU-Lieferkettengesetz einzusetzen. Barbara Küppers von Terre des Hommes fordert, gerade am Anfang der Lieferketten werden Kinder und Erwachsene ausgebeutet, zum Beispiel bei der Gewinnung von Rohstoffen. In Indien und Madagaskar schürfen 32.000 Kinder das Mineral Mica, das dann in Autos, Elektronik und Kosmetik landet. Deshalb muss ein EU-Lieferkettengesetz unbedingt die gesamte Wertschöpfungskette erfassen, ohne Abstufungen und Schlupflöcher.
Bernd Hinzmann vom Inkota-Netzwerk betont, in den 9 Jahren seit dem Einsturz der Textilfabrik Rana-Plaza hat sich zu wenig getan. So kommen bei der Produktion von Leder oder Schuhen weiterhin Menschen zu Schaden. Erst im Februar gab es wieder Brände in Schuhfabriken in der Türkei und Bangladesch. Die Betroffenen und deren Hinterbliebene müssen vor Gericht die Chance haben, erfolgreich Entschädigungen einklagen zu können. Im weiteren Gesetzgebungsprozess müssen sich nun der Europäische Rat und das Europaparlament zum Entwurf positionieren. FIAN Deutschland, Terre des Hommes Deutschland, der BUND und das Inkota-Netzwerk gehören zu den mehr als 130 Menschenrechts-, Entwicklungs- und Umweltorganisationen, Gewerkschaften und kirchlichen Akteuren, die sich zur Initiative Lieferkettengesetz zusammengeschlossen haben. Sie können eine auf die genannten Punkte zielende Petition auf der FIAN-Homepage unterstützen unter www.fian.de/aktionen. Es sei an dieser Stelle aber ausdrücklich betont, dass ein Lieferkettengesetz nur ein Baustein unter mehreren sein kann, um globalen Menschenrechtsschutz gerade im Hinblick auf Nahrung, Gesundheit und menschenwürdige Arbeitsbedingungen durchzusetzen.
Einen weiteren wichtigen völkerrechtlichen Standard im Kampf um die Verwirklichung der Rechte von Kleinbäuerinnen bildet die von den Vereinten Nationen verabschiedete Deklaration zum Schutz der Rechte von Bäuerinnen und Bauern und anderen Menschen, die auf dem Land arbeiten, im Folgenden kurz UNDROP. Die deutsche Bundesregierung hat sich bei der Abstimmung zur Verabschiedung der Erklärung enthalten. Dennoch ist Deutschland aufgrund des Beschlusses der UN-Vollversammlung daran gebunden, die UNDROP-Erklärung umzusetzen. Gertrud Falk von der Menschenrechtsorganisation FIAN erklärt, weltweit fordern Millionen von Kleinbäuerinnen und Landarbeiterinnen, dass diese Erklärung endlich umgesetzt wird. Damit die Erklärung ihre Wirkung entfalten kann, muss sie auch in Deutschland durch nationale Gesetze gestützt werden. Ein Problem der mangelnden Durchsetzung liegt in den ungeklärten Zuständigkeiten. Wir erwarten von der Regierung, eine Behörde damit zu beauftragen, die Implementierung von UNDROP zu koordinieren und zu überwachen. Wichtig ist es auch nach wie vor, dass völkerrechtlich verbindliche Abkommen zur menschenrechtlichen Regulierung von globalen Wirtschaftsaktivitäten, kurz UN-Treaty, voranzubringen. Deutschland hat sich hier in den 7-jährigen Verhandlungen bisher nur einmal zu Wort gemeldet.
Das angestrebte Abkommen bezieht sich auf alle Geschäftstätigkeiten und Beziehungen von Wirtschaftsunternehmen und schließt den Finanzsektor explizit mit ein. Grenzüberschreitende Aktivitäten stehen dabei besonders im Fokus. Das Abkommen regelt darüber hinaus die Partizipation betroffener Gemeinden sowie Haftungsfragen. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, betonte zu Beginn der 7. Verhandlungsrunde, dass von Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung Betroffene dringend Zugang zu Recht benötigen. Der Entwurf zum UN-Treaty sieht eigentlich wesentlich wirkungsvollere Instrumente zum Menschenrechtsschutz vor als das schwache deutsche Lieferkettengesetz. Gemeinsam mit einem zivilgesellschaftlichen Bündnis fordert FIAN, dass die weitere Arbeit am Entwurf des Abkommens mit gebotener Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten ausgeführt wird. Es müsse gewährleistet werden, dass ein Völkerrechtstext nicht von handverlesenen Interessenvertreterinnen geschrieben wird.
Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Erich Kästner.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei Lora München 92,4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema Menschenrechte kennen keine Grenzen.
Zum Internationalen Tag der Frau wies die Menschenrechtsorganisation FIAN darauf hin, dass in den Lieferketten vieler importierter Nahrungsmittel Frauen Gewalt und Vertreibung ausgesetzt sind. Aktuelle Beispiele sind die Fischerei und der Kaffeeanbau in Uganda. Hierzu hat sich auch wiederholt der UN-Frauenrechtsausschuss geäußert. Für die Anlage der Kaveri Coffee Plantation in Uganda wurden im Jahr 2001 rund 4000 Menschen von der Armee gewaltsam aus ihren Dörfern vertrieben. Bis heute kämpfen sie gerichtlich um Entschädigung. Viele leben in bitterer Armut und leiden unter chronischem Hunger. Frauen berichten seit ihrer Vertreibung über sexuelle Übergriffe auf der Plantage und die Zunahme häuslicher Gewalt. Die Plantage gehört der Hamburger Neumann-Kaffeegruppe. Der Fall zeigt exemplarisch, dass wir in Deutschland dringend Klagemöglichkeiten für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen durch deutsche Unternehmen im Ausland benötigen.
Ein weiterer aktueller Fall aus Uganda. Um Exporteuren exklusive Fangrechte für Nilbarsch zu sichern, hat die ugandische Regierung Fangpraktiken, die vor allem den Lebensunterhalt von Kleinfischerinnen sichern, unter Strafe gestellt. Eine Sondereinheit der ugandischen Armee setzt die Regelungen brutal durch. Kleinfischerinnen werden misshandelt und ihre Ausrüstungen zerstört. Das gewalttätige Vorgehen des ugandischen Staats verstößt gegen das internationale Verbot von Folter und gegen jegliche Rechtsstaatlichkeit. Der Nilbarsch landet auch auf deutschen Tellern.
Der UN-Ausschuss zur Abschaffung jeglicher Diskriminierung von Frauen hat in seinen jüngsten Empfehlungen an den ugandischen Staat seine Besorgnis sowohl über Landenteignungen und Zwangsvertreibungen von Frauen im Zusammenhang mit der Kaveri Coffee Plantation als auch über das brutale Vorgehen des Militärs gegen die Kleinfischerei ausgedrückt. Bereits 2017 hatte der Ausschuss dem deutschen Staat empfohlen, den betroffenen Frauen zu ermöglichen, ihre Rechte vor einem deutschen Gericht einklagen zu können. Diese Empfehlung hat die Bundesregierung bisher nicht umgesetzt. Im folgenden Beispiel wird deutlich, dass auch innerhalb der EU die Lieferketten problematisch sein können und der menschenrechtlichen Regulierung bedürfen.
Welttag gegen Gewalt an Frauen. Schutz marokkanischer Arbeitsmigrantinnen im Fokus. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2021 machte FIAN Deutschland speziell auf die Situation marokkanischer Saisonarbeiterinnen in der südspanischen Agrarwirtschaft aufmerksam. Die andalusische Provinz Huelva am südwestlichen Zipfel Spaniens wird aufgrund der klimatischen und landwirtschaftlichen Ähnlichkeiten als Kalifornien Europas bezeichnet. Agrarwirtschaftlich ist die Region mit 11.000 Hektar auf den Anbau und Export von Himbeeren, Heidelbeeren und Erdbeeren konzentriert, die hauptsächlich auf EU-Märkten landen. An erster Stelle steht Deutschland mit einem Importvolumen von 399 Millionen Euro. Zur Erntesaison zwischen Februar und Juni werden von den Agrarunternehmen jährlich etwa 20.000 Saisonarbeitskräfte aus Marokko nach Huelva rekrutiert. Voraussetzung für die Einstellung, die über die spanische Botschaft und die nationale marokkanische Arbeitsagentur erfolgt, ist, dass es sich um Frauen zwischen 18 und 44 Jahren handelt, die familiäre Verpflichtungen zu Hause haben und über Erfahrung in der Landwirtschaft verfügen. Durch die Kriterien soll sichergestellt werden, dass die Frauen nach der Saison in ihre Heimat zurückkehren und die oft miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen während der Saisonarbeit in Spanien akzeptieren. Der spanische Arbeitgeberverband für Erdbeerwirtschaft, der für die Auswahl der Saisonkräfte letztlich zuständig ist, führt sogenannte schwarze Listen mit Arbeiterinnen, die in der Vergangenheit durch gewerkschaftliche Organisierung oder Kritik an Zuständen auffällig geworden sind. Aus menschenrechtlicher Sicht werden dadurch zahlreiche Tarifvereinbarungen und nationale und internationale Gesetzgebungen verletzt, sowie gegen den Gleichberechtigungsgrundsatz gemäß Artikel 3 des UN-Sozialpakts und gegen gerechte Arbeitsbedingungen gemäß Artikel 7 verstoßen. Spanien ist zudem Unterzeichner des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, das unter anderem eine Vorschrift gegen die spezifische Diskriminierung von Frauen in ländlichen Gebieten umfasst. Huelvas Agrarwirtschaft umgeht systematisch in Tarifverträgen ausgehandelte feste Arbeitszeiten, Löhne und Arbeitsschutzmechanismen. Betriebsleitungen nutzen dafür häufig fehlende Sprachkenntnisse und mangelndes Wissen der Arbeiterinnen über arbeits- und aufenthaltsrechtliche Fragen aus. Auch die Unterbringungssituation ist oft prekär und entspricht häufig nicht annähernd den gesetzlichen Mindestanforderungen. Manchmal leben die Frauen in selbstgebauten Baracken aus Plastik und Paletten, ohne Zugang zu Wasser, sanitären Anlagen und Strom. Gesundheitsrechte und Arbeitsschutz sind ebenfalls nicht ausreichend gewährleistet. Neben Unfällen und chronischen Rückenschmerzen durch die hohe körperliche Belastung stellen vor allem Atemwegs- und Hautkrankheiten infolge des Pestizideinsatzes ein permanentes Risiko für die Beschäftigten in der Agrarindustrie in Huelva dar. Viele Gewächshäuser verfügen über keine sanitären Anlagen und Zugang zu fließendem Wasser. Schwangere Arbeiterinnen werden auch trotz erheblicher gesundheitlicher Einschränkungen dazu angehalten, weiterzuarbeiten. Darüber hinaus konnten durch investigative Recherchen im Jahr 2018 massive Fälle von sexualisierter Gewalt auf andalusischen Erdbeerfeldern aufgedeckt werden.
Hallo, hier spricht Josef Hader. Sie hören Radio LoRa 92,4. Total interessantes Radio, weil man kann von einer Stunde auf die andere nicht sicher sein, wer da sendet. Unterschiedlichste Weltanschauungen. So bunt erleben Sie Radio sonst nie. Bleiben Sie dran.
LoRa München, das freie Radio auf der 92,4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92,4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema Menschenrechte kennen keine Grenzen.
Zum Schluss der Sendung erfahren Sie etwas über eine aktuelle FIAN-Eilaktion. Dazu interviewen wir auch einen Mitarbeiter des internationalen FIAN-Büros. Seit 2005 protestiert die Landbevölkerung im Bezirk Jagatsinghpur, Bundesstaat Odisha in Indien, gegen Umweltzerstörung und die unrechtmäßige Aneignung ihres Landes. Dort sollen Industrieanlagen und Infrastruktur, darunter Stahl- und Zementwerke, ein Kraftwerk und ein Hafen, errichtet werden. Der Lebensunterhalt der dort lebenden Menschen basiert auf Reisanbau, Fischerei und dem Anbau von Betelblättern, der lukrativsten Nutzpflanze in der fruchtbaren Region. Die Betroffenen fordern die zuständigen Regierungsstellen zur Beendigung der Repressalien und zur Einstellung der Gerichtsverfahren gegen Protestierende auf. Weiterhin fordern sie die sofortige Bearbeitung der gesetzlich verbrieften Rechtsansprüche sowie die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Am Telefon begrüße ich jetzt Martin Gerdemann, Landeskoordinator Indien bei FIAN International, der uns genauere Auskünfte über den Fall geben wird. Ja, Martin, wir haben gerade etwas über die aktuelle FIAN-Eilaktion erfahren und den in dem Zusammenhang stehenden Landkonflikt. Da ist ja von einem sehr, sehr großen Industrieprojekt in Indien die Rede. Da sind ja alle möglichen Einzelteile davon, werden da erwähnt. Es geht um Stahl- und Zementwerke, Kraftwerke, Häfen und all diese Dinge. Wie kann ich mir das etwa vorstellen? Welches Ausmaß hat das Ganze denn?
Ja, man also kann sagen, dieses Projekt existiert ja schon seit 2005 und es geht wirklich um ein gigantisches Vorhaben mit also fast 30.000 Hektar. Wenn man das übersetzt, das sind ungefähr, ist eine Fläche von 60 auf 50 Quadratkilometer. Das ist also, entspricht ungefähr des gesamten Stadtgebiets des Bundeslands Bremen. Ja, es ist also ein gigantisches Gebiet und darauf soll eben so ein sogenanntes multiples Industrieprojekt installiert werden, eben mit dem Hauptzweck der Stahlproduktion, das aber dann eben auch gleich an den angebundenen Hafen verschifft werden soll. Und über den Hafen soll also auch Kohle antransportiert werden, um die Energie zu kreieren, um eben auch das Stahlkraftwerk zu betreiben. Also von daher ist es so ein multiples, komplexes Industrievorhaben im Sinn von Stahl produzieren, Zement auch noch, ein Kraftwerk zu betreiben und eben auch eine Hafenanbindung zu haben.
Wenn ich gerade jetzt von Kohle die Rede ist, also das Ganze basiert vorwiegend auf Kohleenergie, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also mit der Kohle wird auf der einen Seite wird direkte Energie, also in der Verkoksung des Stahlserz wird quasi direkt Kohle in die Öfen, in die Hochöfen gebracht, aber es muss eben auch für andere Sachen eine Menge Energie erzeugt werden und die wird dann mit Kohle erzeugt, genau.
Also auch der globale Aspekt hier, Stichwort Klimaschutz, scheint hier sehr problematisch zu sein. Jetzt ist ja davon die Rede, dass das Ganze irgendwie schon so seit 2005 läuft, sage ich mal. Das heißt, da gab's, wie kann ich mir das vorstellen, gab's da schon die ersten Bauarbeiten, die sich jetzt so bis in die Gegenwart fortgesetzt haben und parallel dazu schon irgendwelche Proteste? Wie ist denn da so der Zeitrahmen?
Ja, das Projekt wurde eben damals auch genannt POSCO, weil der taiwanesische Stahlproduzent POSCO hatte das Vorhaben quasi, wollte das Vorhaben umsetzen und das fing 2005 an und haben quasi ein Agreement gemacht mit der indischen Regierung, dass sie dieses Land quasi bekommen. Und da fingen auch die ersten Vertreibungen schon an von mehreren tausend Personen, die quasi auf dem erweiterten Gelände gewohnt haben. Aber auch ein paar Städte, die es dort drinnen gibt, die wurden bis heute quasi nicht komplett vertrieben oder, wie soll man es nennen, wegbewegt. Es hat aber de facto bis heute noch keine Baumaßnahme im größeren Stil angefangen. Es wurden zum Teil weiträumige Mauern gebaut um Gelände, die quasi schon keine Leute mehr hatten. Und es wurden auch jüngst schon viele Bäume gefällt, auch diese Betelbäume, von denen die Leute leben, ihr Einkommen erwirtschaften, die wurden gefällt. Aber von den großindustriellen Anlagen wurde bis heute de facto gar nichts gemacht. Es wurden jetzt in der letzten Zeit auch Dünen bewegt, da wo der Hafen entstehen soll, da haben sie angefangen, Dünen quasi zu entfernen. Aber also an konkreten Baumaßnahmen, selbst von dem Stahlwerk oder dem Zementwerk, gibt es eigentlich de facto noch nichts.
Das heißt, man steckt immer noch seit 17 Jahren oder so in den Vorbereitungen.
Richtig.
Und die sind von Protesten begleitet. Erklärt das ein Stück weit, dass sich ja der ursprüngliche Betreiber, diese Firma POSCO, dann ja auch irgendwann zurückgezogen hat?
Ja, genau. Also wenn man das Assessment machen würde, warum sich POSCO zurückgezogen hat, damals gab es eben auch größere Probleme, die es bis heute gibt, mit dem Umweltgutachten, also diese sogenannte Bewilligung von der Umweltseite, aber eben auch Proteste und Medienaktionen in India, die dann am Ende dazu geführt haben, dass POSCO das Projekt quasi dann 2018 oder 2019 verlassen hat. Das MOU, also dieses Abkommen mit Indien, wurde quasi nicht mehr verlängert und dann haben sie sich zurückgezogen. Und seitdem hat quasi die indische Regierung versucht, das Projekt andersweitig zu realisieren und ist dann eben jüngst dann quasi mit Jindal zusammengekommen. Das ist der drittgrößte indische Stahlhersteller, um das Projekt sozusagen neu aufzusetzen.
Jetzt können wir uns ungefähr vorstellen, was für Dimensionen das hat. Es geht ja auch um viele Menschen. Das ist immer die Rede von etwa 40.000 Betroffenen. Wie sind die denn eigentlich organisiert? Sind sie überhaupt organisiert? Gibt es da offizielle Leute, die diese Menschen vertreten gegenüber dem Unternehmen, gegenüber dem Staat? Wie ist da die Lage?
Ja, also es gibt keine, wie soll man sagen, allumfassende Organisation dieser 40.000 Leute, die auf diesem riesigen Gelände quasi leben. Es gibt aber viele und auch verschiedene, die nennen das dann Struggle Groups. Es gibt quasi ein Anti-POSCO oder auch ein Anti-Jindal-Movement, die sich organisieren. Das sind ein Gemisch auch von einzelnen Personen, die aktiv werden, die sich einsetzen. Aber formal juristisch sind die sozusagen nicht organisiert. Aber es ist ganz klar auch immer wieder zu sehen an den Leuten, die dann verhaftet werden, dass es gibt anführende Persönlichkeiten quasi, die ja sich engagieren und die auch, so wie wir das feststellen können, ganz klar die Interessen der Vertriebenen vertreten.
Und dann muss es ja auf diese Weise in irgendeiner Form mal einen Kontakt gegeben haben zu Fian. Wie ist denn der zustande gekommen?
Ja, der Kontakt kam eigentlich erst zustande, nachdem POSCO quasi das Projekt verlassen hat und es um die Frage ging, ja, wer kümmert sich jetzt denn quasi, wenn das zu Ende ist oder sein sollte, um den Wiederaufbau, um die Wiederrückführung, um die Entschädigung von dem Schaden, der entstanden ist. Und da haben sich die Vertreter von diesen Struggle Groups an uns gewendet und gebeten, dass wir eben da versuchen zu intervenieren oder eine Petition zu machen. Das war dann aber schon, nachdem POSCO quasi raus war.
Klar, und wenn sich die Leute auch an eine Menschenrechtsorganisation wenden, dann geht es natürlich auch letzten Endes um den menschenrechtlichen oder überhaupt auch rechtlichen Hintergrund der ganzen Geschichte. Da wurde ja jetzt schon einiges angedeutet, von irgendwelchen Waldrechtsansprüchen die Rede, von Umweltverträglichkeitsprüfungen, die eigentlich zu machen wären, und natürlich entsprechenden Besitzansprüchen. Wie ist denn da die Situation? Das sieht ja sehr unklar aus. Manche Dinge haben offenbar noch gar nicht stattgefunden und manche Entscheidungen befremden einen, weil es einfach, ja, heißt, das gehört jetzt den Unternehmen, obwohl das eigentlich den Rechtsverhältnissen gar nicht entsprechen würde. Gibt es da überhaupt einen Überblick zu der Lage im Moment in Bezug auf die rechtliche Situation?
Ja, also es ist alles sehr komplex, weil es verschiedene verschiedene Aspekte gibt, sowohl auf dem jetzt mal innerindischen Niveau. Da sind die beiden Hauptsachen diese sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung und der Waldrechtsanspruch. Und die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde jüngst, ich glaube vor 3 Wochen, von einem speziellen Komitee, einem Infrastructural Committee, wurde es dem Minister für Umwelt empfohlen, das Projekt zu bewilligen. Wir hatten da also auch von vielen Seiten mehrfach interveniert. Die Hearings, die also diese Anhörungen, die dieses Komitee macht, wurden zum Teil extrem kurz von einem auf den anderen Tag zum Teil angesetzt. Und wir haben dann jedes Mal eine Menge Material auch noch geschickt mit unseren Einwänden. Aber das wurde, sagen wir mal, wie schon erwartet, nicht weiter aufgenommen. Das heißt, zumindest auf der formellen Struktur liegt jetzt dem Minister quasi eine Bewilligung oder den Vorschlag zur Bewilligung vor. Die Bewilligung selbst steht wohl noch aus. Im Bereich des sogenannten Waldrechtsanspruchs, also da gibt es in Indien einen eigenen legalen Akt, der die Rechte in Bezug auf den Waldnutzern regelt, der eigentlich an sich sehr gut ist. Da haben wir im Moment, würde ich sagen, noch keinen richtigen Überblick, ob es da einen parallelen Prozess gibt.
Ja, und jetzt sieht es ja dann tatsächlich so aus, es würde sich aber ganz akut, seit, das ist ja auch der Anlass wahrscheinlich für die Eilaktion, die Situation vor Ort etwas zuspitzen, Polizeigewalt zuzunehmen und ähnliche Dinge. Ist das immer noch so? Ist die Lage immer noch so dramatisch, wie sie geschildert wird?
Ja, das also hat sich nach wie vor nicht geändert. Seit etwa 2 Monaten hat die Polizei also mit einer enorm verstärkten Präsenz vor Ort versucht, die Leute einzuschüchtern und auch zu vertreiben. Es gibt, wie gesagt, innerhalb des Gebiets noch kleinere Dörfer, die bis jetzt nicht aufgelöst wurden. Und die sind aber so weit isoliert, dass sie so auf dem Gelände quasi isoliert sind. Man fängt jetzt an, die Leute zu schikanieren, Ausweise zu kontrollieren, Leute willkürlich zu verhaften und eben auch größere Protestaktionen einfach zu verbieten, niederzuschlagen und auch unter Gewaltanwendung dann aufzulösen. Es gibt Berichte von mehreren 100 Menschen, die seitdem verhaftet wurden. Meistens werden die dann nach ein paar Tagen wieder freigelassen, aber es ist natürlich dann sehr, sehr schwierig. Auch vor allem werden auch Frauen und Kinder werden geschlagen bei den Protesten. Und man sieht also sehr stark, dass dann ein hoher Druck von der öffentlichen Seite ist, entweder jetzt komplett die Gebiete zu räumen oder zumindest dafür nächste Schritte zu gehen.
Ja, und jetzt bleibt natürlich dann abschließend sozusagen die Frage übrig, wie soll denn FIAN eigentlich mit dieser komplexen Lage weiterhin umgehen? Gibt es da schon gewisse strategische Überlegungen, wie die Zusammenarbeit mit den Betroffenen weiter aussehen soll?
Ja, ich sag mal, abgesehen von der Petition, die ja noch läuft, die natürlich, ich sag mal, auch soweit natürlich eher ein Öffentlichkeitsinstrument ist, zu sagen, da sind Leute dann interessiert, arbeiten wir halt weiter mit, vor allem mit den Special Rapporteurs, also mit den Spezialrapporteurs von der UN, also vor allem der Rapporteur auf Recht auf Nahrung, aber auch der Recht auf Land oder Recht auf Housing oder gegen die Armut. Das heißt, wir versuchen mit denen Berichte zu erwirken, dass sie quasi Spezialberichte machen zu der Situation und eben auch weiterhin auf dem UN-Niveau, also Menschenrechtsausschuss in Genf. Da haben wir jetzt erst im Februar den Parallelbericht vorgelegt zu der Menschenrechtslage eben in Indien, der sich hauptsächlich um diesen Fall dreht, um zu gucken, wie Indien da reagiert oder was der Ausschuss erstmal selbst dann dazu sagt in seinen Recommendations oder in seinen Empfehlungen. Ja, das ist, was wir so im Moment machen. Und die Forderungen beziehungsweise eben die strategischen Überlegungen zusammen mit den Betroffenen kreisen also im Moment sehr stark vor allem auch um die Frage der Polizeigewalt, aber eben auch um die ganzen anderen legalen Prozesse, eben wie den Waldrechtsanspruch. Ja, die Umweltverträglichkeitsprüfung, die ist jetzt wahrscheinlich gelaufen.
Ja, vielleicht ganz kurz noch nachgefragt, gibt es schon irgendeine Reaktion auf diese Eilaktion?
Nein, noch nicht.
Ja, das war noch ein bisschen zu früh. Es richtet sich, glaube ich, an den Premierminister von Indien, wenn ich so
richtig, ja.
Ja gut, dann hoffen wir, dass sich die Lage dort in irgendeiner Weise positiv entwickelt. Aber all diese Dinge dauern ja erfahrungsgemäß sehr lang. Der ganze Prozess ist ja schon sehr lang im Gange. Und ich bedanke mich bei dir für diese ausführlichen Informationen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.
Danke. Grüße. Ciao.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können die Eilaktion zu diesem Fall ebenfalls unterstützen unter www.fian.de/Aktionen.
Der soeben gehörte Beitrag war nicht umsonst. Unterstützen Sie das Programm von Lora München durch ein Hörerabo. Werden Sie Mitglied im Lora Förderverein
für nur 60 Euro im Jahr.
Oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter der Telefonnummer 480 2851 oder unter lora924.de. Lora München, Ihr freies Radio auf 92,4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Sie hörten eine Stunde Lora International mit der Menschenrechtsorganisation FIAN. Die Münchner FIAN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Networks vor, heute zum Thema Menschenrechte kennen keine Grenzen. SprecherInnen waren Ingrid Althoff, Christine Bruckner, Manfred Keil sowie Nina und Arne Klevenhusen. Wenn Sie Interesse an der FIAN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe Arne Klevenhusen ist 089 69 38 14 38. Ich wiederhole 089 69 38 14 38. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@München-mail.de. Besuchen Sie FIAN Deutschland im Internet unter www.fian.de bzw. die Münchner Gruppe unter www.fian.de/München. Auf der Seite www.fian.de können Sie sich unter dem Menüpunkt Mitmachen, Aktionen an Aktionen zu den eben beschriebenen Fällen beteiligen. Dort können Sie Online-Petitionen unterschreiben und Protestbriefe herunterladen und verschicken. Auf der Homepage von FIAN Deutschland können Sie sich über weitere Themen und über die Arbeit der Lokalgruppen informieren. Auch auf Facebook ist FIAN Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FIAN Deutschland. FIAN Deutschland in einem Wort. Die internationalen Aktivitäten von FIAN finden Sie auf der Webseite www.fian.org. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf Lora International.